Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast und einer weiteren Serienbesprechung. Diesmal nicht Marvel, sondern DC und dazu habe ich mir den lieben Thorsten vom Szenerie-Podcast eingeladen. Hallo Thorsten.
Hallo Marco, ich grüße dich. Ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, wir sprechen heute über eine brandneue HBO-Serie, Lanterns aus dem DC-Kosmos. Wie ist denn so dein bisheriger Bezug zu Green Lantern oder zu den Lanterns? Ich meine, so viel muss man ja sagen, also abgesehen natürlich, es gibt ja Comic-Serien, wo die Figur schon auftritt, aber in Live-Action ist ja quasi die Historie noch ein bisschen überschaubar, ne?
Durchaus. Also ich kenne halt auch nur den Ryan Reynolds-Film, glaube von 2015, den Green Lanterns-Film, den ich auch, wie viele andere, ein bisschen zu geragebait finde. Er hat natürlich seine Schwächen und das ist jetzt auch kein toller DC-Film, aber nee. Er ist jetzt auch nicht so grottenschlecht, wie ihn viele reden. Ja. Von daher fand ich, ist halt ein CGI-Geballer, aber ich kann ihm trotzdem was abgewinnen. Man kann den so am Sonntagnachmittag trotzdem laufen lassen, das geht voll klar. Ich hatte mal ein bisschen in die Comics reingeguckt, aber ich bin bei weitem, was Green Lantern angeht, nicht in dieser Lore drin. Ich weiß, das ist auch noch abhängig von den Machtgrad und so, auch noch weiße Lanterns und den gelben und alles so und Sinestro und so. Bisschen was weiß ich davon. Ich habe damals auch so Justice League-Spiele gespielt, wo auch noch mehr Lanterns eine Rolle gespielt haben. Aber ja, da hört es dann eigentlich auf. Wie ist das bei dir?
Ja gut, bei mir war es zumindest im Live-Action-Bereich natürlich auch der Film bloß. Und ich muss sagen, so damals, als der so rauskam, ob ich ihn jetzt im Kino gesehen habe, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber zumindest dann, als ich ihn gesehen habe, fand ich den an sich gar nicht mal so schlecht. Klar ist er natürlich im Laufe der Jahre schon so ein bisschen im Ansehen gesunken, aber ich glaube, das muss man halt auch so ein bisschen in Kontext dieser Zeit bringen, ne? Weil das war halt auch so ein bisschen noch diese flippige Comic-Verfilmungszeit, ne? Wo man wirklich teilweise wirklich so sehr abgedreht agiert hat. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, irgendwann muss man da auch mal einen neuen Turn reinbringen und dass sich halt auch die Geschmäcker dann von den Leuten auch mal ändern. Nicht umsonst wird ja auch allgemein hingesagt, ja, Superheldenmüdigkeit und so weiter und so fort, ne? Aber ich meine, die hatten halt auch so ihren Peak und ich glaube, da hat auch damals Green Lantern so ein bisschen herausgestochen, was das angeht. Aber trotzdem, ich würde sagen, das ist mindestens ein solider Film. Man kann den schon mal gucken. Ja, er hat halt so einen leichten Trash-Faktor, wenn man so diese ganzen abgedrehten Effekte so anguckt.
Durchaus. Gerade dieses grelle Neongrün, wenn du dann irgendwo in der Galaxie warst und das so ein bisschen Überhand genommen hat, das war manchmal schon ein bisschen schwierig, aber ja, wie gesagt, es war auch das erste Mal, dass man versucht hat, irgendwie Green Lantern so in diesen Live-Action-Filmbereich zu ziehen. Von daher ist es vollkommen okay.
Ja, und DC hat sich dann vielleicht gedacht, vielleicht versuchen wir das Risiko im Kino ein bisschen zu minimieren und gehen jetzt mal in den Serienbereich und versuchen da die Figur zu etablieren. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Schachzug, um erstmal probieren, wie kommt es so bei den Leuten an, um dann vielleicht später, wir wissen es ja, wir haben ja jetzt noch nicht alle Folgen gesehen, aber vielleicht später sagen zu können, okay, das hat im Serienbereich funktioniert, dann können wir ihn vielleicht auch in die Filme hochbringen oder so. Wird man dann sehen, wie es jetzt so weitergeht. Bisher ist ja das DCU noch nicht so hundertprozentig von kompletten Erfolg gekrönt, oder?
Nee, also wie gesagt, wir können ja dazu sagen, das ist ja die erste Live-Action-Serie jetzt im neuen DCU. Vorher hat man jetzt ja nur die beiden Filme mit Superman und Supergirl. Du hattest ja noch ein bisschen was im Animationsbereich gehabt, wie Creature Commando zum Beispiel. Aber ja, das ist jetzt die erste Serie und ich glaube, die versuchen mal hier einen ganz anderen Weg zu gehen. Aber ich glaube sowieso, dass James Gunn sich jetzt noch in ganz andere Richtungen mit ein bisschen probieren möchte. Wir haben ja im Oktober ja dann auch mit Clayface nochmal mit so einem ersten DC-Horrorfilm auch nochmal wieder eine ganz andere Richtung. Und ich finde auch hier, das können wir ja schon mal sagen, vom Look her und vom Setting ist hier natürlich auch schon mal besonders, auch wenn ich das jetzt mit dem alten DC-Universum vergleiche, in der Form so habe ich das auch noch nicht gesehen. Du?
Nee, also es ist erfrischend anders. Also es hat ja, die Trailer haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die Serie höchstwahrscheinlich in eine andere Richtung geht. Ich finde es auch gut, weil ich glaube, ich glaube, dass das nächste Äquivalent zu dem Green Lantern-Film, wenn man jetzt gesagt hätte, man versucht es im Serienbereich zu machen, wäre wahrscheinlich die Peacemaker-Serie gewesen, ne? Die ja auch so ein bisschen überdreht, die war sehr überdreht. Ich sag nur Eagly.
Ach, Eagly.
aber passt auch ganz gut, wir haben ja hier auch einen Vogel in einer Folge, in der zweiten. Aber ich fand es echt toll, dass die Serie sich mal traut, andere Wege zu gehen, andere Aufmachung zu haben. Man könnte jetzt natürlich ein bisschen, wenn man ein bisschen mit Humor dran geht, sagen, war da zufällig Taylor Sheridan am Set und hat gesagt, Leute, ich habe eine Idee. Ich kann auch DC machen.
Ja, ja, voll. Also mein erster Gedanke war, wo ich die erste Folge reingestartet bin, so, okay, Neo-Western. Oder ich habe so gedacht, so, okay, irgendwie in diese Richtung. Klar, allein wenn man sagt, okay, Setting, ländliches Nebraska und alles. Und wenn du schon sagst, Taylor Sheridan, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Ich dachte, ich bin ja bei Vom Glauben abgefallen, weil ich habe auch gedacht, ich sehe irgendwie ein neues Spin-off von Yellowstone, bloß mit einem Touch DC drin. Aber dass es dann auch noch im Sheridan Country spielt, da dachte ich mir, also, wie sehr wollen die uns das auf die Nase binden? Also,
vielleicht hat er ja nochmal einen Cameo-Auftritt, wer weiß.
Das wär's.
Ja, vielleicht kurz so ein bisschen so die Randdaten zur Serie. Es sollen 8 Folgen werden, so. Wie man weiß, wir werden für euch zur Info sagen, es so machen, dass wir immer 2 Folgen besprechen und also immer so blockweise, weil ich glaube, das muss man auch so ein bisschen sagen, das ging mir auch so nach der ersten Folge so viel kann man jetzt über eine Folge dann auch nicht referenzieren, sage ich jetzt mal, weil die Serie schon sehr stark, also kann man vielleicht auch ein Stück weit kritisieren, da müsste man natürlich jemanden mal befragen, der sich sehr mit der Comic-Lore auskennt, ob das da so akkurat ist, dass die Comic-Bezüge, zumindest so für mich, wenn ich es jetzt so sehe und auch mit dem Film vergleiche, weil der war natürlich sehr überbordend, was das angeht, schon am Rande sind. Aber ich fand das auch ganz gut, ne, dass man das mal so ein bisschen anders gemacht hat. Ja, aber unter anderem die Serie erschaffen von Damon Lindelof, ne, ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Name, oder auch Tom King. Und ja, wie gesagt, 8 Folgen kommen wöchentlich auf HBO. Wie gesagt, James Gunn, Peter Safran natürlich dann auch dahinter. Also ganz gute Leute natürlich am Start. Und als Hauptdarsteller haben wir Kyle Chandler. Den kennt man auch aus etlichen Produktionen. Der ist ein sehr, sehr bekanntes Gesicht. Ich kenne ihn noch aus so einer alten Serie. Da ging es immer so mit einer Zeitung und der Zukunft. Ich glaube, allein gegen die Zeit oder Zukunft oder irgendwie so war das. Das habe ich damals in den 90er Jahren immer sehr gerne geguckt, weil da auch immer eine Katze mit rumgelaufen ist. Und Aaron Pierre, den kennt man vielleicht, also zumindest der breiten Masse ist er wahrscheinlich bekannter durch Rebel Rich von Netflix, dem Film, auch ein guter Film. Könnte ich mir auch noch einen weiteren Teil vorstellen, by the way. Aber
das war so seine erste größere Filmrolle gewesen, oder? Ich habe den vorher
also
noch
zumindest
gesehen.
Wo er so der breiten Masse bekannt geworden ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Mann noch sonst so gemacht hat, aber weil er hat halt auch ein sehr prägnantes Gesicht, ne? Also wenn der so auftritt, das ist eh auch so wie auch der Wonderman-Darsteller, Abdul-Martin II., die haben beide so richtig prägnante Gesichter, wenn man die sieht, denkt man sich,
ich finde halt, der fällt halt auch auf, also weil er ja, also er hat halt einen dunkleren Ton, aber dann diese strahlend blauen Augen, das fällt halt so extrem auf, also der würde mir halt auch von vielen so von der Weite und so her auffallen, finde ich, mit seiner Erscheinung, und deswegen bietet er sich hier vielleicht auch ganz gut an, auch gerade für so eine Ländlands-Umsetzung.
Ja, genau. Also wenn ich so gucke, vor Rebel Rich hat er nur 2-3 kleinere Sachen gemacht. Also ist sehr, sehr, sehr noch ein sehr unbeschriebenes Blatt immer noch.
Deswegen sage ich ja, vorher ein Netflix-Film und jetzt halt eine HBO-Serie ist jetzt eher schon was Größeres, was er jetzt hat, ja.
Ja, und Kyle Chandler spielt Hal Jordan. Und Aaron Pierre spielt John Stewart. Und es wird auch relativ schnell klar, wie die Kombination der beiden besteht, denn Hal Jordan hat quasi den Rekrut John Stewart unter seine Fittiche genommen, um ihn als Backup, möglichen Nachfolger für ihn als Green Lantern quasi in Stellung zu bringen, sage ich jetzt mal, oder vorzubereiten, sagen wir es mal so, falls ihm mal was passieren sollte. Und eins schon mal vorweg, auch für diese ersten 2 Folgen, ich finde diese Dynamik zwischen den beiden finde ich einfach herrlich. Also ich habe so viel gelacht bei diesen 2 Episoden, das war einfach fantastisch.
Ich muss auch sagen, also man muss wirklich sagen, die beiden können nicht so richtig miteinander, aber auch nicht ohne. Das macht es vielleicht auch aus, dass sie so komplett verschieden sind, natürlich auch ein großer Altersunterschied zwischen denen ist. Aber der eine möchte halt viel von dem anderen lernen, der andere möchte zwar irgendwie einen Trainee ausbilden, aber irgendwie so richtig auch nicht, wirft dann trotzdem immer so Steine in den Weg. Es ist wirklich eine interessante Chemie zwischen den beiden. Was wir vielleicht noch vorweg sagen müssen, dass du ja halt hier auch mehr oder weniger 3 Zeitebenen hast, beziehungsweise 2 jetzt am Ende, die dann mehr
sind. Ja, mindestens 2, 2016 und 2026.
Genau, weil am Anfang halt noch diese 1996 hast, wo du ja den John Stewart als Kind nochmal siehst, aber was ist schon vollkommen richtig. Zwei bedeutende Zeitebenen sind auf jeden Fall 2016 und dann 2026. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, aber vielleicht auch gerade diese erste Szene, dass ja auch so eine Bedingung ist, ja auch um Lantern zu werden, dass du halt sagst, dass du halt keine Angst empfindest, dass es halt so ein Grundding ist und dass er anscheinend auch schon von seinem Vater, der John Stewart schon so ein bisschen trainiert wurde, auch nie Angst zu haben, wie als Vorbereitung, dass der ja diese Wilhelm Tell-Szene da mit dem Apfel am Anfang, fand ich ja auch schon ein bisschen krass.
Ja, dass er irgendwie schon so gefühlt sein ganzes Leben lang auf diese Rolle des Green Lanterns vorbereitet worden ist. Und es wird ja auch relativ schnell klar, das fand ich auch, und das finde ich auch so gut an, also allein schon für diese ersten zwei Folgen, dass sie relativ schnell klar machen, okay, Green Lantern, das ist jetzt nicht irgendwie eine Figur, die im Schatten der Welt agiert. Also der ist bekannt, der gibt ein Interview, Hal Jordan. Also die Welt weiß, dass Green Lantern existiert und wer das ist und was der gemacht hat und was der macht und so weiter und so fort. Also es ist halt nicht unbekannt. Und das fand ich auch mal erfrischend anders, weil ja oft die Superhelden so, ja, im Verborgenen, ich darf nicht auffallen und so weiter und so fort. Und hier ist das halt komplett bekannt. Ne? Ist ja auch so ein bisschen Fandom dann und so. Ne?
Aber in dem Fernsehinterview wird auch gesagt, das ist jetzt exklusiv das erste Interview mit einem Superhelden, wo er sich dann 1996 so revealed, wo der Jon Stewart noch ein Kind ist. Und das im Fernsehen sieht, da wird das schon so angeteasert, als ob die Welt bis dahin noch unserer sehr ähnlich ist und dass dann das erste Mal so ein Superheld in Form eines Green Lanterns als Hal Jordan in Erscheinung tritt, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das erste Mal war. Aber du meinst, hast schon recht, die Welt weiß Bescheid, es gibt Green Lantern, der die Erde beschützt und der halt da ist. Und dafür muss er auch nicht mal sein Outfit tragen. Die Leute, er ist so omnipräsent, dass die Leute ihn auch ohne in Zivil erkennen. Ja, das ist...
Ja. Ja, er trägt den Anzug halt nicht gerne, weil John Stewart soll ihn doch mal bitte sagen, wie er da pinkeln soll in dem Anzug. Also ich sage ja, der Humor zwischen den beiden, das ist also fast für mich schon die größte Stärke in diesen ersten zwei Folgen. Ja. Ich muss sagen, die erste war schon so ein bisschen, also ich will nicht sagen zäh, aber du brauchst schon so im Moment ein bisschen reinzukommen, ne? Also klar wird zu Beginn relativ schnell die Dynamik zwischen den beiden aufgemacht, ne, wie Jon Stewart ja dann auch über das so kommentiert, so ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. Und also wie du schon gesagt hast, die frotzeln sich halt einfach so die ganze gegenseitig an. Aber es ist halt immer so, trotzdem finde ich immer noch mit so einer Prise Respekt halt darüber noch. Ne? Also es ist halt, ne, also weil Jon Stewart halt auch weiß, okay, Ich brauche ihn halt auch, weil ich natürlich irgendwann mal die Rolle des Green Lantern ja auch übernehmen möchte halt, ne? Wenn jetzt mit ihm was passiert oder so. Ne? Und das fand ich schon echt ganz gut. Und trotzdem hast du es ja dann so, dass sie quasi wie so ein Ermittlerduo fast schon sind, weil sie ja dann zu so einem Tatort in einem Stadion, Rushville, gerufen werden, wo sich Menschen gegenseitig erschossen haben. Und auch allein so die Dynamik gegenüber des Sheriffs, gegenüber dieser Frau, fand ich einfach so grandios. Also irgendwie, das passt halt super. Und da merkst du aber trotzdem, okay, irgendwas stimmt dir nicht. Also irgendwas ist ganz komisch mit diesem Ort, in diesem Ort. Irgendwas ist da nicht ganz richtig oder zumindest nicht so, wie es sein soll.
Was vielleicht auch noch interessant zu sagen ist, ist, dass ja auch da klar wird bei dem ersten Gespräch mit der Sheriff-Dame, dass ja Hal Jordan oder allgemein die Green Lanterns hauptsächlich dann für Schwierigkeiten sind, wenn es um außernatürliches oder übernatürliches Wesen oder Aliens geht. Dass ja, wenn die auf der Erde irgendwas vor, was Menschen irgendwie gemacht haben, dass ja hauptsächlich dann die Polizei und der Staat dafür da ist und dass da ja eigentlich Hal Jordan gar nicht die Vollmacht hat, einzugreifen. Das finde ich halt ganz interessant. Aber dass er halt sagt, schon da, er spürt, das geht ja irgendwie nicht mit normalen Dingen zu, irgendwas ist hier nicht ganz koscher und so viel können wir schon verwechseln. Er hat ja irgendwo auch recht. Sein Gespür lässt ihn ja dann nicht in den Stich.
Ja. Aber es ist natürlich so, dass Hal Jordan schon auch so ein bisschen, ja, so auch, würde ich mal sagen, so ein bisschen egozentrisch natürlich auch. Ne? Ja, ich weiß alles besser, aber ich erzähle aber auch nicht alles. Ne? Das ist halt so, also er hält halt auch viel zurück, sage ich jetzt mal, gerade gegenüber John. Und das finde ich ja in manchen Momenten so ein bisschen, denke ich mal, da könnte man noch mal ein bisschen ehrlicher sein und sowas. Und
ganz genau.
Was man
zu ihm.
Ja, genau. Und was man halt einfach sagen muss, dass die Serie oder diese ersten zwei Folgen zumindest sehr, sehr, also die Serie scheint zumindest zum Zeitpunkt, also das Ende von der zweiten Folge deutet zwar noch mal ein bisschen was anderes an, aber im größten Teil ist das halt eine sehr geerdete Serie. Also dieses ganze Green Lanterns-Ding, was halt in dem damaligen Film so überbordend war, wird hier halt wirklich nur ganz dezent eingesetzt. Also in den ersten zwei Folgen hat es halt auch den Grund, dass der Ring nicht aufgeladen ist, also und er die Laterne ja nicht dabei hat quasi. Und da muss er natürlich auch ein bisschen mit der Kraft zurückhalten. Ne? Und also das finde ich aber auch ganz angenehm. Also ich könnte mir zwar gut vorstellen, dass das sich jetzt auch nochmal ein bisschen ändert dann. Also wahrscheinlich nicht ausufernd, aber punktuell wahrscheinlich nochmal ändert, weil die zweite Folge deutet ja das Ende schon ein bisschen, okay, da kommt wahrscheinlich dann nochmal was anderes dazu. Und ja gut, da muss man natürlich dann fairerweise sagen, die Trailer haben es natürlich auch schon ein bisschen vorweggenommen, dass auch Gail Gardner nochmal eine Rolle spielen wird. Der war ja im Trailer schon zu sehen, also den wird man zumindest in einem Cameo wahrscheinlich auch nochmal sehen irgendwo. Und also das finde ich aber ganz angenehm.
Finde ich aber sowieso ganz, ganz komisch, weil es wird ja ganz oft schon auch in diesen ersten zwei Folgen gesagt, es gibt immer nur einen Green Lantern, der irgendwie über verschiedenen Sektoren sozusagen herrscht und der dann da ist.
Genau.
So, und deswegen bin ich ja mal ganz gespannt, weil du hast ja hier schon, wie gesagt, mit Hal Jordan ja einen, der gerade der Green Lantern ist, der aber gerade schon einen weiteren ausbildet, aber du weißt ja, dass spätestens 2026 wir gerade auf der Erde ja eigentlich Guy Gardner haben. So, und da bin ich halt mal gespannt, wie das zusammenpasst. Also da bin ich mal gespannt, da muss ja irgendwo noch was sein. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja das, was ich noch so hinterfrage, dem Ganzen.
Ja gut, ich habe mir halt dann irgendwie so gedacht, also ich musste, weil ich den Film, Spider-Man, sag ich schon, Superman-Film gar nicht mehr so im Kopf habe, aber ich war, also klar ist da Gail Gardner natürlich auf der Erde, aber ist das halt auch seine Sektion? Also das, dass er vielleicht einfach nur für eine andere Sektion zuständig, vielleicht ist auch seine irgendwie, sagen wir mal, zerstört worden oder er konnte sie nicht retten und ist deswegen auf der Erde, weil ich musste echt so ein bisschen überlegen, haben die das im Film erwähnt, warum er jetzt da ist? Ich glaube nämlich nicht.
Nee, aber ich nehme an, also wenn das mit zerstört, würde Sinn ergeben, weil sonst einfach auf der Erde, weil er hat sich ja auch dieser Justice, der heißt ja nicht Justice League, der heißt ja jetzt irgendwie anders seit dem letzten Superman-Film, da ja anschließt, also er schon irgendwo vorhat, länger oder dauerhaft auf der Erde zu sein, also Guy Gardner, also da muss ja irgendwie was sein, deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt hier rein fuchsen, auch wenn dann halt Jon Stewart jetzt dann vielleicht 2026 der Ringträger sein könnte. Bin ich mal gespannt, wie sie da irgendwie, da fehlt mir noch eine Lücke, aber ich nehme an, das wird die Serie auf jeden Fall noch sagen. Aber was ich ja noch zuvor zu dem Punkt sagen wollte, du hast ja gemeint, dass ja dieses Übernatürliche relativ klein gehalten wird, gerade in den ersten zwei Folgen. Wie du schon sagst, das haben wir ja auch schon im Trailer gesehen und das ist vielleicht auch ganz gut für die Zuhörer zu sagen, wer jetzt denkt, er erinnert sich jetzt an den Ryan Reynolds Film und denkt, wir sind ja hauptsächlich im Weltraum und sehen andere Galaxien und Planeten und all sowas. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, nee, wir sind ja eher wie in so einem Neo-Western. Es werden schon mal mit der Macht des Rings Sachen erschaffen, auch in der ersten Folge, wenn ich da zum Beispiel an der Bar, an den Flaschenöffner denke oder an den Dollar, an den Dollar, um die Jukebox zu betreiben oder diese Luftpolsterfolie bei diesem tollen Stunt, wo er aus dem Auto springt und der sich dann da abrollt und so. Ja. Aber es bleibt halt relativ im Kleinen gehalten, dass bis jetzt zumindest kleinere Gimmicks damit erschaffen werden. Aber wie du meinst, das könnte natürlich daran sein, weil der Ring muss ja eigentlich immer, ich glaube normalerweise nach 24 Stunden oder es müssen auch einer bestimmten Zeit muss der aufgeladen werden, 48, irgendwas war. Deswegen hat er damit relativ klein gehalten. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich auf jeden Fall da noch gespannt, in welche Richtung es uns da weiter verschlägt, ja.
Ja, vor allem, weil sich ja dann auch irgendwie so ein Mysterium um den Schwiegervater der Sheriff-Dame, also Carrie, auftut, der ihn dann einlädt. Und da wissen wir, aber auch die Figur selber nicht, was ist da jetzt, warum? Also der will doch irgendwas, ne? Weil das einfach irgendwie, das ist einfach zu nett, um das einfach so zu machen, ne? Also obwohl das natürlich auch, ich sag mal so, das Handeln halt nicht zum Umfeld passt, wenn du halt auf so eine Ranch kommst und jeder hat irgendwie ein Sturmgewehr in der Hand.
Ich wollte gerade sagen, da hatte ich auch wieder krasse Yellowstone-Vibes. Also wie die da alle auf ihren Pferden mit ihren Waffen da angeritten kamen und so auf dieser riesigen Ranch, wo du so hochscrollen und diese Weite auch sehen. Da dachte ich mir auch so, also die haben da so viele Parallelen zu so einem richtigen, ja, klassischen Neon-Western-Serie. Das fand ich so krass und das zeigt sich da auch wieder. Und deswegen war ich auch gespannt, wie da diese Verstrickung ist. Und was ich halt auch toll fand in dieser Kleinstadt, wie man halt schon merkt, jeder kennt da jeden. Da ist halt der eine, ist der Anwalt, ist dann der Bruder von dem, die Sheriff-Dame ist dann mit dem verbandelt und so, dass da jeder irgendwie einen Verwandtschaftsgrad zu jemand anderen Wichtigem hat.
Naja, auf dem Dorf kennt jeder jeden, ja, so ist es.
So ist es.
Ja, also du merkst halt einfach, dass abgesehen von diesen Toten da auf dem Spielfeld und dass da irgendwas ist da in der Stadt, weil halt auch Sachen passieren oder man kriegt so unterbewusst auch Sachen mit, das Krankenhaus ist sehr leer und hier und da und kaum Patienten und
alles neue Sachen, alles neue Instrumente und so, die aber noch abgehangen sind, weil da niemand ist, wo dann auch nur so gesagt wird von dem Sheriff so, ja, naja, wir sind halt eine kleine Stadt, hier braucht man halt nicht so viel. Dann denkt man, okay, aber deswegen sind alle Zimmer leer und haben neue Instrumente da. Das wirkt, so hat Mitchell schon meint, das immer wieder. Und auch, dass die ihn eigentlich, also auch Hal Jordan, relativ schnell immer aus dieser Stadt wieder raus haben wollen, so alle. Dass immer sagen, ja, es ist halt eine Sache, die ist ja unter uns passiert, das muss der Sheriff regeln. Da kannst du als Green Lantern gar nichts machen, kannst auch eigentlich wieder gehen. Das merkst du eigentlich schon in der ganzen ersten Folge schon, dass ihn immer so klar gemacht wird, also eigentlich ist das ja gar nicht dein Thema.
Ja. Ja, dass sie ihn halt, dass da wahrscheinlich irgendwas ist oder vor sich geht, von dem er halt nichts mitbekommen soll oder wie auch immer, dass er das halt nicht so mitkriegt. Und dann haben wir ja in der ersten Folge halt auch noch diese Verhörsituation mit Hal und den einen, den er als Alien verdächtigt.
Das ist ein Alien. Muss ja kurz vielleicht noch dazu sagen, wie er vorher da hingekommen ist. In der Bar hat er mit Absicht dann auch wieder ohne John einzuweihen, ja diese Schlägerei dann da angefangen und gesagt, ja, wenn dir was passiert, du bleibst jetzt sitzen, du beteiligst dich daran nicht und alles mit diesem Jukebox-Song, mit diesem alten, wo er dann
immer wieder läuft,
gegen sich aufbringt, damit er halt in den Untersuchungshaft, in den Knast kommt erstmal.
Aber das meine ich halt auch in dieser inszenatorischen Dynamik so gut. Du siehst halt einfach, wie Hal sich im Hintergrund mit den Leuten am Billardtisch prügelt und im Vordergrund sitzt halt einfach John und unterhält sich mit Zoe, mit der er dann auch, Spoiler, dann auch im Auto schläft.
Ja, was ja eigentlich auch nochmal dann schwierig ist, wenn wir wissen, mit wem Zoe eigentlich verbandelt ist, ne?
Also. Ja, aber... Ja, habe ich also gedacht, also wie weird ist das eigentlich, ne? Also die unterhalten sich und immer am Ende, ja, du kommst jetzt mit
aber
und dann
schläft. Aber es passt halt auch alles wieder zu dem Charakter, den Hal Jordan halt auch verkörpert, nicht? Ja. Ja, aber wir waren schon geblieben bei dieser Verhörszene. Man hat ja vorher gehabt, dass sie diesen Verdächtigen ja dann auch erst dann da eingefangen haben, ja vorher auch dann aufwendig, wo der da wegrennen wollte, wo sie den durch das halbe Stadion gejagt hatten da. Das war ja auch noch, und der ist ja wieder ein Gewahrsam. Und da wollen sie ja jetzt verhören dann da auf dieser kleinen Polizeistation, wo sie, deswegen habe ich diese Schilder auch gesehen, wo von außen, wo sie in diese Polizeistation reinscrollen dann da und dieses Sheridan Country stand, da dachte ich mir so, ja. Aber dann dieser Verhörraum. Und das fand ich halt nicht schlecht, weil der Sheriff war ja selber überzeugt, naja, das ist einfach nur so ein normaler Gauner. Wir haben hier die Akte. Der ist bekannt.
Also ich finde ihn sympathisch, er war ein Trucker.
Ach, siehst du, ja genau. Das ist irgendwie so, aus einem anderen Country war der irgendwie so ein Trucker und so. Der hat irgendwie nur kleinere Delikte gehabt, aber nichts Großes. Da wissen sie schon Bescheid, das ist einfach ein normaler Dude, was wollen sie da? Die haben den auch geröntgt, da sind alle Organe sind vorhanden, wie die das außer sagt, da ist keine Antennen zu finden.
Kann man Antennen beim Röntgen finden?
Ja, fand ich auch so geil und wie er dann aber extra dann schon wieder wie so ein Schüler dann Hal auch zu John sagt, erzähl mal was, wie viel Rassen gibt es, die sich komplett verstecken können? Ja, 14 Alien-Rassen, die sind bekannt, die komplett bei Röntgen oder Bluttests oder so komplett unauffällig sind, fand ich wieder gut.
Und das fand ich halt auch echt so einen guten Kniff. Da wird halt wirklich so dieses Übernatürliche einfach so am Rande mal erwähnt. Das spielt gar keine große Rolle. Die sitzen ja auch oder stehen ja einfach nur so da und unterhalten sich darüber, als wäre das Normalste auf der Welt. Ja, es gibt 14 Rassen, die so und so sind und dann erkennt man die. Und die Sheriff steht dann einfach nur so, ach, okay, ja, alles klar. Aber ich fand halt auch diese Verhörsituation zwischen Hal und dem Typen einfach so grandios. Also einfach der Dialog auch so zwischen den beiden. Erst fragt dann ja so über Football aus und dann, ja, wie heißt denn eigentlich Harry Potter Schule? Also fand ich so gut. Also passt natürlich auch wieder HBO, Harry Potter, ne? Ist eine schöne Referenz so ein bisschen, ne? Also fand ich dann auch wieder super. Und wie er ihn dann halt auch so aus der Reserve lockt halt, das fand ich echt ganz, ganz gut gemacht.
Na, eben genau so und auch wie er es erklärt, dass er ja auch sagt, naja, Fakten und Details, die kann sich jeder einprägen, aber normales Grundwissen, was halt jeder normalerweise so wissen müsste, das weiß er halt dann nicht und dadurch kann er ihn ja auch erst so ein bisschen überführen, nicht?
Ja, also das war wirklich echt eine gute Szene, wo du dann ja auch endlich mal so ein bisschen Aktion hast, wo er dann den Ring ja dann auch nochmal, also das erste Mal so richtig als Schutzmechanismus mal einsetzt und vor allem halt auch mit Ankündigung. Er sagt ja, naja, wenn du dich halt hier explodierst, dann mache ich eine Kugel um dich drumherum und dann stirbst du halt. Und ich bleib unverschont.
Aber ich fand halt auch, also das muss ich sagen, das war so ein richtiger spannender Moment, auch wie dieser Switch passiert ist, wie er dann wirklich dann sagte, ja, geh mal davon aus, ich wäre so eine Rasse, die sowas kann. Würde ich dann nicht alles versuchen, um das zu verstecken, und hätte ich da nicht was viel Gefährlicheres vor, wenn ich so viele Menschen dafür umbringen würde und alles. Da merkt man das auch erstmal so, okay, krass, nicht nur, dass er da jetzt hat, sondern was das auch für eine andere Dynamik und Spannung aufgebaut hat, fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und,
ja, fand ich von beiden gut gespielt, halt auch von dem Typen halt, also weil der dann ja wirklich so einen Switch drin hat, ne, da macht er dann einmal so den Kopf runter und ja, hypothetisch gesagt, wenn das so wäre und so, das fand ich echt, also da merkst du halt auch die Klasse eines Schauspielers, wenn der so mit einer Sekunde quasi so, dass sein Verhalten nach außen hin switcht halt einfach, das ist einfach fantastisch gespielt. Also das war super.
Voll, voll, also das fand ich ja auch richtig, richtig gut. Und ja, wie du schon sagtest, dadurch, dass er halt ihn so abschirmen kann mit dieser grünen Kugel, schafft das halt, dass er nicht, sagen wir mal, ein riesiger Krater und die ganze Stadt weg ist, sondern nur es zur Verwüstung in dieser Polizeistation kommt und so ein bisschen Fenster bersten und alles, aber sagen wir mal, die Verwüstung im Rahmen bleibt. Und genau, dann haben sie das erste Alien sozusagen überführt.
Ja, richtig, richtig gut. Und war das eigentlich mit der Szene mit Hell dann schon am Ende von der ersten Folge? Ich glaube, ja, ne?
Ja, ja. Wo wir
diese 2026-Szene sehen, ne?
Das war nämlich heute danach, siehst du nämlich dann nochmal kurz bevor die Ablende kommt, dann so 2026, 10 Jahre später, tiefster Winter, und wie dann halt John Stewart dann halt wieder in dieses Nest dort fährt und dort den Sheriff trifft, der auch erzählt, ja, der Sohn ist jetzt 10 Jahre älter, ist jetzt ein Quarterback im Team und alles, und dann sagt er, naja, willst jemand Bescheid? Nein, nur der Zeugwart. Und dann gehen sie halt auf die Tribüne und da sehen wir dort halt Hal Jordan. Ich war mir nicht sicher, aber er ist wahrscheinlich tot, oder? Weil er so eingefroren wirkte, ohne den Ring.
Ich bin der Meinung, es war ja relativ dunkel, aber er hat doch hier einen Kopfschuss gehabt.
Oh, siehst du, dann habe ich das gar nicht gesehen.
Bin ich der Meinung, war so ein Einschussloch quasi.
Gut, dann hat
also, dass er in Anführungszeichen hingerichtet worden. Also es sah so aus, also vielleicht war es nur durch das Blut. Aber
würde aber Sinn ergeben, weil er wirkte halt so schon so leer und so wie halt nur noch eine leere Hülle.
Ja, und
von
der
irgendwas.
Ring fehlt halt.
Genau, ganz genau. Und der Ring war halt.
Ja, und was ich so ein bisschen gesehen, also wie gesagt, es war alles sehr dunkel, aber als John da so, also in dieser Vision, oder ist ja nicht Vision, in dieser Zeitebene da fährt, dass auch der Ort teilweise ja auch zerstört ist. Also der fährt ja durch die Straße und du siehst ja keine Gebäude mehr. Also sollte, glaube ich, implizieren, dass da das Sheriff-Gebäude war oder irgendwie so. Ne? Also, und das halt auch 10 Jahre später. Es ist ja auch die Frage, ist er da immer noch kein Green Lantern geworden oder wird er da jetzt zum Green Lantern, weil halt Hell Jordan halt nicht mehr da ist oder so, ne? Aber natürlich ohne Ring, schwierig.
Dann würden wir aber auch viele Fragen aufwerfen. Was ist denn auch in den 10 Jahren zwischen den beiden passiert? Gab es da irgendwie Streit? Hatten die irgendwie eine Auseinandersetzung gehabt? Und wie du schon sagtest, was aus der Stadt wurde? Also anscheinend später, wo sie durchgefahren sind, das Stadion steht ja noch und andere Sachen auch. Also ein Teil der Stadt muss ja sein. Deswegen war ich am Anfang auch, weil es ja auch so dunkel war, nicht ganz sicher, wo sie dann so diese Hochblende zeigen, wo dann nur so noch so ein halber Mast steht und so, was wir jetzt genau da weg sein soll. Aber ich nehme an, es würde passen, wenn es halt das Sheriff Department ist.
Das sah für mich so aus, so ein bisschen von den Grundrissen her. So, weil wir ja vorher das sehen, wie es explodiert, wo das Alien halt explodiert in der Zelle. Das sehen wir ja das Gebäude so von oben. Das war für mich so eher so derselbe Winkel, so, wo das so drauf gestrahlt hat, ja. Ja, also ist ein gutes Angeteasere auf die Zukunft, also weil das vergisst man nämlich halt auch, wenn man die Zeit immer so zwischen den Zweien sieht, dass das Jahr 2016 spielt und nicht 2026, also wir sind ja nicht in der aktuellen Zeit, also wahrscheinlich wird es dann auch nochmal im Laufe der Staffel mit Sicherheit, also spätestens wahrscheinlich in der letzten Folge Zeitsprung geben. Ja, also geht ja gar nicht anders.
Das können sie
ja
nicht sonst ja so hinstellen, deswegen bin ich da mal gespannt. Was ich noch kurz bevor wir mit der ersten abschließend sagen würde, ist, er erzählt ja auch in so einem Talk, ich glaube, wo die das erste Mal da auf dem Stadion sitzen, Hal Jordan zu John Stewart, wie er eigentlich Lantern wurde, dass er doch auch irgendwie, dass das nur 20 Meilen von dem Ort, wo sie gerade sind, passiert ist, auch dort in Nebraska, dass dort ein Alien-Raumschiff abgestürzt ist und dort ein Alien drin saß, was gerade so am Sterben war. Und dieses Alien ihm sozusagen diesen Ring gegeben hat und erst durch den Ring er auch das Alien verstanden hat in der Sprache. Und er dann sagen soll, dass er halt der Green Lantern wird oder ihnen das gegeben hat.
Passt,
das
passt
halt
ja zur damaligen Verfilmung mit Reynolds, so war es ja auch so.
Ganz genau, deswegen fand ich das nochmal so ein guter
schöne Referenz,
Reveal dahin nochmal, wollte ich ja nochmal so kurz sagen, weil so ist er halt erstmal dahin geworden.
Von Abin Sur hat er den Ring quasi
übernommen. Abin Sur, siehst du mal. Ja, das war im Prinzip dann die Pilot, die Auftaktfolge, ja.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also da, ich meine, du kritisierst das ja öfters mit dem wöchentlichen Release, aber da hätte ich, glaube ich, auch gesagt, okay, da wäre glaube ich, so wirklich so ein Block-Release auch besser gewesen, weil ich glaube, wenn du nur die erste Folge, also klar, auch wenn das Ende natürlich dann interessanten Cliffhanger hat, wenn man da eine Woche warten muss. Mhm. Aber also da hätte ich mir relativ schnell, also ich war froh, dass ich jetzt gewartet habe, bis die zwei Folgen da waren und gleich beide am Stück gucken konnte. Weil das finde ich dann schon so ein bisschen, ja.
Man könnte es ja so machen wie andere Streamer, dass man sagt, so, ich glaube, Prime hat es ja auch mal gemacht, so blockweise. Man hätte ja vielleicht auch so zum Anfüttern, manche machen ja auch zum Anfüttern erstmal so zwei oder drei Folgen und dann so wöchentlich, dass du schon erstmal einen Grundstock hast, dass du auch mal weißt, wie du reinkommst, dass du nicht gleich wieder
das so. Das finde ich bei Prime eigentlich meistens ganz gut. Das ist ja so fast so deren Standard, wenn die jetzt wirklich so ihre eigenen herausragenden Serien haben, drei Folgen zum Start und der Rest dann wöchentlich. Finde ich ja einen guten Kompromiss.
Und übrigens, das mit HBO Max, ich habe langsam diese Kritik daran aufgegeben, jetzt wo ich auch erfahren habe, dass ja Ende des Jahres die Harry Potter Serie nun auch wöchentlich kommen wird, dass die zwar zu Heiligabend dann wahrscheinlich oder am 25.
Eine Folge zu Heiligabend.
Irgendwie, da haben sie gesagt, es könnten da irgendwie zwei Folgen sein zum Start und danach kommt's.
Kannst du immerhin Silvester noch die dritte gucken.
Schön, schön. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ich war mir schon fast
gedacht. Aber ich glaube, das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Ich glaube nicht, dass sie das ändern werden in Zukunft.
Nee.
Aber kommen wir zur Folge 2. Und da verstehe ich nicht, warum die nicht einfach den Titel hat, Vögel oder Vogel.
Weil ja, die heißt der ja Titel nicht von dieser Welt, nicht?
Die heißt ja Titel der Titel hätte wunderbar gepasst für diese Folge, weil ein Vogel spielt ja eine riesige Rolle. Und da ist es quasi zu Beginn so, dass Hal Jordan John Stewart angeblich das Fliegen beibringen will. Und auch das ist auch so lustig. Also das meine ich halt einfach so mit der Dynamik zwischen den beiden. Das sieht halt einfach so witzig aus, wenn die beiden sich miteinander so einfach kappeln die ganze Zeit. Und John Stewart halt versucht zu fliegen, funktioniert nicht. Du siehst, wie er versucht abzuspringen. Und das Einzige, was entsteht, ist halt ein kleiner Vogel. Und Hal Jordan guckt, was zum Teufel ist das? Ja, keine Ahnung, ne? Aber was halt das Interessante ist, und da merkst du halt auch, dass wahrscheinlich Jon Stewart halt auch eine gewisse Begabung hat, denn er schafft es ja, diesen Vogel weiter am Entstehen zu, also am Dasein zu lassen, obwohl er den Ring ja nicht mehr trägt. Ne? Und das gibt ihn ja Hal dann auch als Aufgabe. Du musst jetzt zu meinem Haus fahren, fliegen, wie auch immer.
Coast City.
Mhm. Und musst die Laterne holen, damit er den Ring wieder aufladen kann. Und der Vogel ist halt wirklich die ganze Zeit mit dabei. Ich weiß gar nicht, er ist doch, glaube ich, geflogen, ne, mit dem Flugzeug.
Musste er ja.
Ja, also da hätte ich mir halt gerne wenigstens mal, und wenn es so eine 2 Sekunden im Flugzeug gewesen wäre, wie er so da gesessen hätte und der Vogel hätte auf seiner Schulter gesessen. Einfach so mal kurz, wie er im Flugzeug gezeigt wird und der Vogel sitzt einfach da.
Irgendwie sowas.
Das hat man ja gar nicht gezeigt, aber ist egal. Alles gut. Ja, und dann haben wir ja da so ein bisschen eine geteilte Episode, weil Hal ja quasi dann in Rushville bleibt.
Das war ja auch ein Schachzug von ihm, damit er alleine ermitteln kann weiter in Rushville und geh mal mein Zeug holen da, möglichst weit weg und muss auch noch hinfliegen, damit er erstmal sozusagen eine Weile beschäftigt ist und weg ist, ja.
Ja, aber fand ich halt auch als Dynamik ganz gut, weil sie ja dann einen Telefonanruf und ein Telefongespräch haben, wie John halt quasi diesen Schlüssel sucht für sein Haus und gleichzeitig sehen wir in Rushville Hal, der in die Leichenkammer geht, da irgendwie die erschossenen Aliens da rausholt, ins Auto setzt und so weiter und so fort. Und das alles so während des Telefons. Ja, so und so. Und dann musst du gucken und dann ist da und das musst du aufmachen und hier. Und
ja, das war ja auch, weil er eine Idee hatte. Der ist ja nochmal zum Stadion gegangen, zu diesen Sicherheitsmetallscannern. Und ist ja dann da durchgegangen, hat sich gewundert, weil er hat trotzdem mehr Metallgürtel als angehabt und hat nicht gepiept. So.
Genau.
Er hat sich ja gewundert, was ist das? Und sieht ja dann in einem diesen Dingern da.
Dass noch so einen anderen Scanner dran.
Ein anderer Scanner ist, was das ist und so. Und daraufhin kommt er erst auf die Idee, könnte ja sein. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er nicht nur einen, sondern dass er da alle
als Auto vollsetzt. einfach nur herrlich. Aber halt auch wieder so geil, wenn John halt in Hals Haus ist, wo du halt einfach wieder so viele Kleinigkeiten gezeigt bekommst, die gar nicht. Also das wird gar nicht groß thematisiert, das ist halt einfach da. Ja, das ist eine Taschendimension, ne? Und das war ja in Superman ein großes Thema, Taschendimension. Genau. Ne? Greif da einfach mal, wühl da mal drin rum irgendwo und da siehst du so einen Vogel drin rumfliegen. Ne? Und ich habe die Laterne gefunden, er zieht sie einfach raus. Also das könnte ja dann auch noch in Zukunft eine Rolle spielen, so Taschendimension. Also ich glaube, das hat man auch im Trailer schon ein bisschen angedeutet gesehen, dass es wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, eventuell.
Auch allgemein diese Villa, so riesige Villa und fast komplett leer, kaum eingerichtet.
Ein
und
Bett
so.
Ist drin.
Ich habe doch ein Bett da stehen, es reicht doch und so. War so passend und natürlich nimmt er aber auch im Schrank, das finde ich ja auch so geil, dann packt er natürlich auch einen Anzug von die Green Lantern-Anzug packt er natürlich trotzdem mit ein, obwohl ja Hal Jordan gesagt hat, ach, braucht er nicht, kannst du da lassen. Ich brauche nur die Lampe, nur die Laterne, ne? Also, ach ja.
Aber halt auch wieder so schön, wie man das so, das wird gar nicht so, ach okay, die hängen da halt drinnen und so, ne? Man hätte das ja viel mehr so on the nose machen können. Das wird halt so, ah ja, okay, das sind die Anzüge und so weiter. Und er meint so, ja, soll ich die einen mitbringen? Nee, lass den. Lass
ach, den und was wir nicht vergessen dürfen, er hat ihm auch gesagt, er soll Earl füttern.
Ja, Earl.
Und ich habe erst schon gedacht, okay, also natürlich naheliegend denkt man natürlich immer erst irgendwie an einen Hund oder eine Katze oder irgendwie sowas. Sagt ja, glaube ich, auch John Stewart irgendwie auch was ist denn Earl und so. Und er sagt es ja nicht. So, und dann,
ja gut, obwohl ich mir das schon gedacht habe, naja gut, wenn der immer permanent nicht zu Hause ist, ein Hund, also muss der auch jeden Tag füttern. Ja. Also das wäre dann halt natürlich auch, stehst natürlich auch Tierquälerei ganz oben. Aber ich war schon so, also ich habe mir schon gedacht, okay, das muss irgendwas Abgedrehtes sein. Also entweder ist das irgendwie so ein übernatürliches Wesen, was da random in dem Haus irgendwo lebt oder so. Und aber
also spätestens, wo er durch das Haus gegangen ist und diesen Kühlschrank aufgemacht hat und dann schon so abgepacktes Fleisch so mit Öl, überall drauf stand Earl Jordan, fand ich ja super.
Ja.
Und dann raus, und dann draußen im Garten vor diesem Gewächshaus steht, wo Earl draufsteht, da dachte ich mir schon, okay, gut, also. Ja, und wir können es ja mal revealen, Earl ist eine riesige Art fleischfressende Pflanze, ja.
Also man sieht es ja auch schon so ein bisschen an diesen Holzlöffeln, die auch schon so kurz und klein sind, so vorne. Ne? Also,
ja, übelst zerritzt vorne schon alles so von Abdrücken, ja.
Ja, einfach super. Also und halt auch so, John reagiert da auch gar nicht irgendwie so, dass er, wow, was ist das jetzt? Oder so, ja, ach so, okay, du bist also Earl. Also ich hätte es mir ja denken können, irgendwie so eine Art. Und wie gesagt, gleichzeitig hast du halt Hal in Rushville, der halt quasi Sachen ermittelt.
Na, auch die Versammlung, da hat man ja auch das Gefühl, dass die ganze Stadt schon mehr weiß. Was doch da noch in dieser, wo er durch die Stadt geht und alles ist so verlassen, auch im Diner sitzt keiner. Und dann geht er doch in diese Stadthalle rein, da war doch da alle, war noch eine große Versammlung da, wo die alle dann da drin saßen und auch darüber irgendwie geredet haben und alles, wo du schon merkst, irgendwie, also irgendwie wissen alle schon mehr da in der Stadt, oder?
Ja, das auf jeden Fall, aber halt wird für mich auch wieder mit Humor gebrochen, weil, ah, sie reden bestimmt über mich. Und dann, ich meine, er hätte sich ja einfach irgendwo hinstellen können. Oh,
diese Slapstick-Momente. Entschuldigung, ich setze mich da
hin. Ja, und dann setzt sich hin und dann geht er wieder, ja, nee, ich muss gehen. Und dann geht er wieder rein. Und die, also ich meine, woanders würde auch mal geschnitten und da siehst du halt wirklich, wie die Kamera, ja, Entschuldigung. Das ist fast schon so ein bisschen Family Guy-Humor, ne, wenn Peter eben sich ins Tisch stößt. Ne, also, dass man da Ewigkeiten draufhält. Aber ich finde es halt irgendwie, es passt halt auch irgendwie. Keine Ahnung, es fühlt sich jetzt auch nicht zu aufgesetzt an oder sowas. Ne? Also, klar kann man es vielleicht für manche die Sache, das ist jetzt nicht mein Humor, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht für manche auch zu schwierig ist, wenn solche Momente immer mal da sind. Aber ich fand das super. Also, das hat mich komplett abgeholt halt. Ne? Aber ja, wie du schon sagst, also irgendwas. Wir haben ja dann auch wieder die Sheriff Carrie Kane, die wieder vorne steht und da was erzählt und ihn ja eigentlich auch schon im Vorfeld, also als er das erste Mal mit John natürlich auch zu ihrem Schwiegervater kommt, da auch schon da so unterschwellig warnt, ja, ich würde lieber verschwinden, sie wissen nicht, mit was es, also es muss ja irgendwie so sein, dass einige oder wenn nicht sogar alle in dem Ort wissen, was da vor sich geht oder wie auch immer, ne, oder dass da irgendwas ist, über was die halt nicht sprechen halt, ne, also da habe ich mir auch so gedacht, hä, wo sind denn alle Leute, der ganze Ort komplett leer und alles, also es war schon sehr, sehr interessant, wie man das so dargestellt hat, ja.
Voll, also das war schon klar, dass da irgendwie mehr ist und vor allen Dingen auch, dass dieser Schwiegervater da von dem Sheriff, dass der da auf jeden Fall mit drin ist und noch deutlich mehr weiß aus seiner riesigen bewachten Ranch, das wurde ja auch irgendwie nochmal Thema. Ja, aber ich glaube, bevor wir da zu dem kommen und wie es ihm dann nochmal auf der Ranch geht, können wir ja nochmal kurz zurück dann zu John Stewart kommen, weil wo der aus dem Haus herausgehen wollte und den Schlüssel wieder unter diesen Fake-Stein packen wollte, wird er ja auf einmal, ja auch super war, dann auf einmal von hinten gepackt und wird ja in so einen Van mit reingezogen und die so entführt, nicht?
Das, genau, und dann wird er da, also erstmal kann er kurzzeitig fliehen, gibt's auch nochmal so eine geile Sequenz auf der Autobahn, fand ich auch gut gemacht.
Aber wo selbst der Vogel hilft, der Vogel, der so mit angreift,
ja,
die ganze Zeit und so.
Aber ich glaube, das ist dann halt auch irgendwie so wieder, weil das wird ja dann auch später gesagt, dass er ihn mit seinem Unterbewusstsein quasi ja so zusammenhält sozusagen und in dem Moment ja das, okay, ich muss jetzt ich sag mal, mein Erschaffer quasi beschützen. Und du siehst dann halt immer nur, wie der Vogel dann so auf die anderen so einpickt, also richtig gut gemacht halt, ne?
Ja,
und
ja.
Aber auch allgemein so die Sequenz fand ich ganz cool, wie John dann auch so entgegen des Verkehrs so rennt. Und das sah auch alles sehr, sehr echt aus. Also es muss auch schön gefährlich gewesen sein, wenn man das gedreht hat.
Voll auf dieser Autobahn, aber auch allgemein. Ich fand auch schon dieser Kampfszene in den Van selbst, das war ein richtig, richtig guter Kampfszene.
Das hat mich so ein bisschen an Rebel Rich erinnert. Also da kam wahrscheinlich seine Action
Erprobung also auf jeden Fall.
Ja, von der Physis auf jeden Fall. Ich meine, das ist, ich glaube, wenn man ihn und Alan Richardson so zusammenstellen würde, ich glaube, die würden schon ganz gut sich ein paar aufs Maul geben oder sowas. wäre dann vielleicht ein guter Antagonist für einen weiteren Reacher-Stapel, ja.
Mal sehen, gibt es ja noch genügend Romane, die sie bei Reacher verfilmen können.
Also ja, wie viel waren es? Über 30? Also da könnte Alan Richardson noch ein paar Jahre spielen, die Rolle.
Schauen wir auf jeden Fall mal. Naja, ja. Wie gesagt, der wird ja dann, erst kann er ja kurz fliehen, aber wird ja dann wieder sozusagen zurückgeholt, dann in diese Lagerhalle, wo sie ihn dann da so verhören wollen.
Ja, was mich da ja gewundert hat, ne? Ich meine, wenn du ohnmächtig bist, dann... Aber er muss ja, da habe ich eigentlich gedacht, okay, wenn er ohnmächtig ist, müsste sich ja der Vogel eigentlich auflösen.
Ne? Der Vogel hat es dir angetan, ne?
Naja, aber es ist doch so, weil wenn du ohnmächtig bist, also wenn er, also dann entweder hat er wirklich eine so gute Begabung, dass er ihn selbst, wenn er ohnmächtig ist, quasi immer noch materialisiert.
Mhm.
Oder es steckt irgendwas anderes dahinter oder sowas. Oder vielleicht, dass man vielleicht auch sagen kann, Hell hat ihn doch als Schutzmechanismus vielleicht doch gemacht, ne, dass er ihnen aus der Ferne halt einfach die Kraft gibt, dass er da bleibt. Weil da habe ich mir eigentlich gesagt, nee, Moment mal, wenn du nichts wahrnimmst dann und an nichts denken kannst, dann müsste er sich ja eigentlich auflösen halt. Ne?
Total. Das ist ja der Sinn, dass du dich ja theoretisch immer konzentrieren musst, damit so ein Gebilde ja da bleibt. Gebe ich dir voll und ganz recht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht klären sie es ja auch noch auf. Wie gesagt, am Ende wird ja noch mal so ein bisschen gesagt, krass, dass du über diese Distanz so weit vom Ring weg, den ja so aufrechterhalten konntest, das zeigt ja, was für eine Begabung du hast. Bin ich mal gespannt. Vielleicht lösen sie es ja auch noch mal auf. Ich hoffe, dass es keine Plothole ist, dass es keine irgendwie eine Lücke ist. Ja,
ja wird halt die Frage werden. Ne? Und dann wird John quasi von Antan quasi aufgeklärt, kann man ja so sagen. Also ich fand es auch ganz gut, also zumindest im Deutschen, wie beschreiben wir das jetzt? Nennen wir es so oder nennen wir es so? Ne? Die einen sagen Aufklärung, die anderen sagen das und so weiter. Oder ich glaube, was sagt das Erwachen? Ne? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Auch guter Dialog. Und wo du ja erst denkst, okay, weil John ja selber halt auch so, ja, sie können mich hier foltern, wie sie wollen hier, ich werde ihnen nichts erzählen, ich weiß sowieso nichts, so eine Art. Ne? Also weiß er ja auch wirklich nicht, scheinbar. Ja. Und foltern, nein, um Gottes Willen, das machen wir nicht. Aber dann fand ich schon ganz interessant, wie er dann ja nochmal erzählt, warum sie ihn geholt haben, was er für sie tun soll, im besten Falle. Mhm. Ne, dass es halt die Manhunters gibt, die sich halt in alle möglichen Wesen sich verwandeln können. Also sie wissen halt nicht, wie er aussieht. Ne? Und dass sie deswegen halt auch schon eine Gruppe hatten in Rushville, die auf der Suche waren. Und das ist dann halt im Prinzip dann diese Leichen sind, die auf dem Footballfeld halt gefunden worden sind. Beziehungsweise dann auch dieser eine, der sich halt selbst gesprengt hat. Ne? Weil Antan sagt es ja auch selber, wir könnten ja jetzt auch einfach hingehen und könnten uns da auf dem Marktplatz in die Luft sprengen, aber wir wollen jetzt auch keine Unschuldigen mit in den Tod reisen und sowas. Ne? Also, da könnte man natürlich dann bedenken, gerade mit dieser letzten Szene aus Folge 1, okay, ist das vielleicht dann doch passiert? In irgendeiner Art und Weise, weil ja manche Gebäude dann anscheinend nicht mehr da sind. Ne? Also gab es da doch eine Eskalation. Das fand ich schon ganz interessant. Ne? Also ich meine, er stellt sich ja eigentlich so hin, als ob sie schon in dem Sinne das Gute wollen sozusagen. Ne? Sie wollen halt diesen Manhunter finden und so weiter und so fort. Ne? Aber das könnte sich natürlich dann auch wieder drehen. Das ist auch klar. Ne?
Ja, voll. Ich bin mal gespannt. Und ich muss auch sagen, nach dieser ganzen Aufklärungsszene dort dann in dieser Lagerhalle, hatte ich schon so leichte Vibes von dieser unsäglich schlechten MCU-Serie.
Secret Invasion.
Secret Invasion. Ich habe den Namen schon wieder. Weil das so auch so ähnlich. Die Skrulls mischen sich unter die Menschen, sehen nicht so aus.
Parallel.
Sollen die infiltrieren? Ging irgendwie in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, aber bloß vielleicht hier ein Gut.
Ja, und es ist halt auch die Frage, inwieweit Hell vielleicht auch was damit zu tun hat, weil Jon Stewart bekommt ja gesagt, dass an Tanz voll quasi, also Hell quasi diesen damaligen Manhunter quasi gefangen genommen hat und sich darum kümmern wollte, und jetzt ist er ja scheinbar doch wieder da, ne, und hat aber deren Volk halt komplett ausgelöscht, also Völkermord an der gesamten Rasse begangen, und sie sind halt irgendwie da, um Rache zu nehmen, sage ich jetzt mal so. Also das ist schon ganz interessant, ob dann, da ist dann halt die Frage, müssen wir jetzt vielleicht dann auch, also das hätte ich vielleicht auch vorher am Anfang sagen müssen, dass wir natürlich ein bisschen spoilern, ja, aber gut. Ist natürlich dann auch so die Frage gegen Ende der Folge, als Hell ja dann wohin fliegt, hat er ja, also ist er vielleicht so ein bisschen ambivalenter Charakter?
Ja, ich glaube auch, also dass auf jeden Fall Hal Jordan jetzt nicht nur dieser glänzende Protagonist ist, wie er uns anfangs vielleicht dargestellt wurde, dass der vielleicht auch noch die eine oder andere Leiche im Keller hat, im wahrsten Sinne, passend zur Folge.
Ja, sehr gut, ja.
Ja, kann ich mir irgendwie sehr, sehr gut vorstellen, dass vielleicht auch mit, wie sagt man immer, mit viel Macht kommt auch viel Verantwortung. Dass er vielleicht öfter auch manchmal Entscheidungen treffen musste, die vielleicht nicht immer allen gefallen, und dass er da vielleicht aus irgendeinem Grund vielleicht sogar einen dieser Manhunter gedeckt hat. Oder dass er den vielleicht irgendwie beschützt hat und den nicht umgebracht hat. Dass es da vielleicht irgend noch einen Grund gibt, vielleicht irgendwie einen Bezug, vielleicht irgendeine Person, die er vielleicht liebt oder so. Ich glaube, da werden wir noch mehr erfahren. Ich fand es aber eigentlich nur interessant und auch gut zu sehen, wenn du jetzt gerade das Ende der zweiten Folge ansprichst, dass er dann sehen, wo er wieder zurück ist, und erstmal Hell auch John lobt dafür, dass er es schafft, gerade auch diesen Vogel da aufrecht zu erhalten und alles, dass er dann am Ende in der Nacht diesen Anzug anzieht und sagt, ja, okay, war jetzt schon endlich Moment, ja. Verlassen wir mal die Erde, er fliegt hoch.
Also
es
war, glaube ich, auch bitter nötig, dass du das dann mal machst. Also es ist natürlich die Frage, inwieweit sie das dann noch ausspielt. Ich glaube, das wird jetzt auch nur punktuell passieren. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt ein CGI-Gewitter...
80% wahrscheinlich in Rushville, da in Nebraska aufhalten, nehme ich schon stark an. Ja. Fand ich halt dann cool, dass er dann halt auf diesen, ich glaube, das war das nicht sogar dieser Heimatplanet der Lanterns, wo er da war, dieses Gefängnis da?
Ja, genau. Wo da, ich hätte mir gerne über noch eine Einblendung für gefreut, wie das alles genau heißt und so.
Also vom Weiten dachte ich erst schon, war mein erster Bezugspunkt dazu, zu dieser Eislandschaft und zu diesem Gebilde.
Superman.
Ja, an diese Festung der Einsamkeit dachte ich so, aber nee, die ist ja auf der Erde, dachte ich mir. Und also selbst wenn, das ist ja nicht so.
Arktis, genau,
das sah ja wirklich wie so ein ganzer Eisplanet aus, dachte ich mir, nee, das passt ja nicht. Und spätestens, wo er landet, sehen wir ja, dass er wie in so einem riesigen Konstrukt ist, was aussieht wie so ein interstellares Gefängnis zum Teil, weil du ja verschiedene Zellen hast und alles. Und
das werde ich ja nochmal recherchieren dann zu den Folgen 3 und 4,
wenn
du das genau weißt
und alles. Und zumindest sehen wir ja dann, dass er dann halt bei einer bestimmten Zelle Halt macht und die öffnet und dann, sagen wir mal, auch ein ziemlich bekanntes Gesicht, was Lanterns oder die Green Lantern betrifft, zum Vorschein kommt. Und zwar Sinestro.
Ja. Der auch, und was auch ganz interessant ist, deswegen frage ich mich das auch so gerade, ist halt Hal Jordan so eine ambivalente Figur, weil Sinestro ja fragt, ja, erzähl mir doch mal was über John Stewart. Ja, das ist ja so sein letzter Satz. Und da dachte ich mir, okay, also steuert vielleicht Sinestro das irgendwie so im Hintergrund, was da, oder hat ja was damit zu tun. Und da denke ich mir so, okay, also interessanter Turn. Aber es kann natürlich sein, wie du schon gesagt hast, dass Hell vielleicht auch in der Situation steckt, wo es aus einem gewissen Druck raus jemanden schützen musste oder ein Versprechen gegeben hat oder wie auch immer. Also das wird natürlich, könnte natürlich schon noch sehr spannend werden, und man kann, glaube ich, zumindest mutmaßen, dass wir wahrscheinlich irgendwo an einen Punkt kommen in der Serie, wo sich halt einfach Hal Jordan und Jon Stewart quasi gegenüberstehen. Also wo sie dann halt sagen, also jetzt nicht als Duo agieren, sondern gegeneinander dann sind, und möge der Bessere gewinnen sozusagen.
Ich bin da sowieso sehr gespannt, wie die Sinestro auch weiter einbinden, weil, also wie gesagt, ich bin nicht so konform mit der Lore, auch mit den Comics und so, aber eigentlich weiß ich, dass Sinestro doch eigentlich mal ein Lantern war, der dann abtrünnig wurde, der doch dann das Böse auch eher zum Vorschein gebracht hat, weshalb ja auch seine Kräfte gelb sind. Das hat doch irgendwie da noch mehr einen Zusammenhang gehabt, und ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen, wenn du ein normaler Green Lantern bist, bist du ja grün, weil das ja dafür steht, dass du ja angstlos bist. Du hast keine Angst, du willst Menschen beschichten, bist furchtlos. Und ich glaube, bei ihm war das mit Gelb, war das irgendwie mit Neid oder Wut oder so, hing das zusammen, dass daher das irgendwie gelb ist. Ich weiß.
Ja, genau, er hat halt, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, gegen die Wächter aufbegehrt. Ne? Also er wollte halt anders, und Hal Jordan hat ihn halt aufgehalten sozusagen oder hat ihn halt in Schach gehalten. Und das ist halt wahrscheinlich auch so dieser Punkt, wo wir halt jetzt sind, dass Sinestro halt seitdem halt in diesen Lanterns, sag ich mal, Gefängnis sitzt sozusagen und wahrscheinlich vielleicht auch einen gewissen Hass auf Hal Jordan natürlich hat, ist natürlich klar. Also ich glaube, da hast du halt auch wirklich Konfliktherde eventuell an mehreren Seiten. Also nicht nur Hal Jordan gegenüber Jon Stewart, sondern halt auch gegenüber Sinestro. Also es könnte sehr, sehr spannend werden, wie die Dynamik dann so im Laufe der nächsten Folgen dann ist. Also ich habe jetzt schon gehört, jetzt nicht inhaltlich, dass die Folgen 3 und 4 dann schon nochmal deutlich besser werden wie jetzt die ersten zwei Folgen. Okay. Ja. Also schöne Grüße an die Serien-Junkies, da wurde das erwähnt.
Ja, da bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt, auf jeden Fall, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich werde mich auch noch mal ein bisschen informieren, weil ich will auf jeden Fall wissen, weil ich hatte doch das Gefühl, dass Sinestro in diesem Knast, ich will nicht sagen gebrochen wirkte, aber schon so nicht wie dieser Ultra-Antagonist, dieses Böse in Person. Er wirkte schon so, schon fast
vielleicht auch
ein bisschen
geläutert oder so.
Ja, geläutert, genau. Ja, so ein bisschen. Deswegen bin ich mal gespannt. Können natürlich alles ein Trick sein. Ist ja öfter auch bei Schurken so, dass man ja so gebrochen wirkt und dann auf den perfekten Moment wartet irgendwie. Aber er hat ja auch nochmal diesen Nebensatz gedroppt, wenn wirklich noch einer dieser Manhunt da lebt, dann wäre es die größte Gefahr irgendwie, die der Erde bevorstehen kann oder irgendwie sowas. In der Art hat er doch nochmal gesagt am Ende, Sinestro.
Genau. Nee,
weil
was er nochmal
gefragt
halt ja
hat, was weißt du über die Manhunts?
Genau. Ja genau, da hat mich ja so ein bisschen gewundert, dass Hal Jordan ja anscheinend ja gar nicht so viel darüber weiß. Also ich dachte, wenn er schon so lange der Green Lantern ist, müsste der ja eigentlich ein bisschen was davon wissen halt. Ne? Auch wenn er jetzt schon Ewigkeiten vielleicht für die Erde halt zuständig ist oder für diese Sektion, müsste er trotzdem irgendwie Ahnung haben, was sind Manhunter, wer ist das und wie was ist. Also das fand ich dann schon ganz interessant. Plus auch den Fakt, auch wieder so eine kleine Randnotiz, dass wir von der Sheriff Carrie Kane erfahren, dass sie aus Gotham ja nach Rushville gekommen ist. Also
stimmt. Ja.
Auch schöne Referenz natürlich nochmal an die Comics. Also ich sah ja, also bisher muss ich sagen, auch wenn jetzt so die erst zwei Folgen, also gerade die erste so ein bisschen braucht, dass man reinkommt, so finde ich die bisherige Aufmachung richtig gut. Also ich bin schon interessiert dabei. Also ich würde jetzt zwar nicht sagen, dass es jetzt meine absolute Favoritenserie ist im Moment, könnte sich aber dazu entwickeln.
Nach zwei Folgen ist auch schwierig, das zu sagen.
Ja, nee, voll klar. Also müssen wir dann halt einfach abwarten. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, wenn wir jetzt so diese Blockweise haben, da können wir ja so ein bisschen gut abschätzen, welche Folgen haben uns gut gefallen, welche nicht so. Deswegen, aber ich finde den Ansatz einfach ganz gut, dass man gesagt hat, okay, wir gehen mal komplett weg von diesen Comic-Überbordenden, versuchen das mal sehr runterzudampfen auf dieses Realistische. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein zeitgemäßes Ding. Ne? Ich meine, wir müssen ja nur einfach mal Brand New Day, Spider-Man gerade nehmen. Ne? Also das ist ja auch sehr, klar, ist ein Superheld, ohne Frage, aber es ist ja auch sehr runtergedampft. Ne? Du hast jetzt nicht dieses, ja, wie bei No Way Home, auch wenn es dein Liebster ist, das weiß ich ja nach deinem Ranking, aber dass man sehr nah, also wo man ja so momentan so ein bisschen das Gefühl hat, die Zuschauer oder die Menschen da draußen, die wollen sowohl im Kino als auch im Serienbereich Sachen sehen, mit denen sie sich identifizieren können oder eher noch identifizieren können. Und da ist es schon sehr interessant, dass man das bei der Serie jetzt auch gemacht hat, dass man dieses Superhelden sein, sehr weit runtergebrochen hat und wirklich nur auf einen kleinen Teil. Also ich würde jetzt sagen, das macht maximal momentan 5% so der kompletten Serie aus, oder maximal 10 vielleicht.
Und die auch mit denen, ne? Ja.
Und da kann man noch am ehesten mit relaten halt einfach, bevor man, wenn man jetzt reingehen würde, würde es so machen wie bei dem damaligen Kinofilm. Das ist ja unrealistisch. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ne? Und hier können wir schon denken, ja, das könnte ich mir irgendwo schon so vorstellen, auch wenn ich natürlich weiß, dass es natürlich nicht real ist, ist klar.
Nee, ich glaube aber, es ist, glaube ich, auch der Gedanke dahinter von HBO gewesen, dass sie sagen, also A, du brauchst ja auch wenig Vorwissen, also du musst jetzt hier nicht theoretisch, finde ich, für diese Serie 10 Staffeln von Comics und verschiedensten anderen Serien und so gesehen haben. Ich glaube, so holst du viele ab. Und dass du halt wirklich hier dann nicht sagst, du machst es so überbordend mit Fantasy und Sci-Fi-Elementen, sondern du erzählst schon fast eine True-Crime-Story in einem Neo-Western und tust dann so punktuell so kleine Comic-Fakten mit reindroppen. Ich glaube, diese Mischung macht's. Und ich glaube, die kann auch eine große Range an Zuschauern abholen, wo sie vielleicht dann sagen, das könnte denen gefallen. Ist auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz, mal was Neues zu probieren. Ich finde, auch wenn hier natürlich James Gunn ja nur über allem steht, der hier direkt jetzt hier nicht Showrunner oder sonst irgendwas war, man merkt zumindest, dass er versucht, immer wieder was anderes zu probieren, finde ich. Und das halte ich dem auf jeden Fall gut vor.
Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man jetzt auch so guckt, auch gerade so, was bisher so an Live-Action-Serien kam, beziehungsweise was halt auch noch kommt, kann man schon sagen, schlägt die halt auch so in die Kerbe rein. Ne? Ich meine, Wonder Man war ja ähnlich, ne? Zum Beispiel von Marvel jetzt Anfang des Jahres. Die war ja auch sehr realistisch im Grunde, also da war ja dieses Superhelden-Thema auch wirklich nur ganz, ganz am Rande. Also ich glaube wirklich, dass wir jetzt gerade auch so in so einer Phase sind, wo die sei es jetzt DC oder Marvel, wo die Comic-Gurus das halt einfach so machen, okay, wir müssen das jetzt einfach mal, weil wir jahrelang haben wir diese Comicblase immer weiter aufgeblasen.
Immer größer, immer mehr, immer weiter.
Abgedrehter geworden. Ja. Und jetzt müssen wir das einfach mal wieder ein bisschen runterdampfen. Wird natürlich, machen wir uns nichts vor, wird wahrscheinlich auch eine Kostenfrage sein, sage ich jetzt mal irgendwo, ne, dass man, weil je weniger CGI man verwenden muss, umso günstiger wird's, ne. Und, aber ich finde es auch angenehm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt hier nochmal den Film von 2011 in Serienform haben.
Ja.
Also das, es ist okay so. Es ist mal ein anderer Ansatz. Es ist erfrischend anders. Wir haben ja dann, was zum Beispiel Serien angeht, nochmal Marvel Ende des Jahres oder jetzt im Oktober mit Vision Quest. Das wird wahrscheinlich nochmal sehr übertrieben werden, was das Comic-Haft angeht.
Ja.
Also wir haben ja immer noch diese gegensätzlichen Sachen. Aber gerade dieses Jahr mit Wonder Man oder auch Daredevil ist ja auch sehr runtergedampft eigentlich. Ne? Ist ja auch sehr nah dran, sehr normal. Klar, Daredevil ist jetzt auch ein Street-Level-Hero, ist klar. Aber trotzdem, ich finde es angenehm und mir macht es Spaß auf jeden Fall zu gucken und für mich ein ganz großes Plus auf jeden Fall. Momentan noch die Figurendynamik zwischen Hal Jordan und Jon Stewart, aber auch so diese anderen Figuren, die da mit dabei sind. Das heißt jetzt die Carrie als Sheriff oder Zoe, die, wo ich auch ein bisschen perplex war, wo der Junge auf einmal sagt, Grandma, und John dreht sich so um, hey, Grandma, so alt sieht sie doch gar nicht aus, wie kann die eine Grandma sein? Moment mal.
Aber okay. Eben. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Also ich gehe da voll und ganz mit dir mit. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bin auch gefixt, weiterzugucken. Ich freue mich da auf jeden Fall, da zu sehen, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, wie du schon sagtest, großer Pluspunkt, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Aber auch, wie gesagt, für mich, es fehlte für mich nicht, dass sie jetzt dieses überbordene Superhelden-Getue jetzt gar nicht so dabei war. Das ist für mich gut, dass sie es so gemacht haben, wie es jetzt ist. Ich brauche es gar nicht jetzt gerade anders. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie sich das in Folge 3 und 4 weiterentwickelt. Deswegen bin ich da guter Dinge. Also bis
genau,
jetzt auf jeden Fall nämlich einen Daumen hoch.
Ja, also auf jeden Fall. Also weil sie ja jetzt auch schon so ein paar Spuren gelegt haben, wo es jetzt hingehen könnte. Ne? Wie gesagt, wir sehen ja, was mit Hal Jordan in der Zukunft oder in der Jetztzeit quasi passiert. Also wird halt spannend sein, wie der Weg dann dahin ist. Also wie gesagt, davon kann man ja davon ausgehen, dass es schon noch irgendwo eine Eskalation in irgendeiner Art und Weise gibt. Zwischen wem jetzt auch immer, wer auch immer dahinter steckt und so weiter und so fort. Also das wird sich ja dann auch zeigen. Ich könnte mir nämlich auch durchaus vorstellen, dass zum Beispiel diese Zoe, mit der John schläft, dass sie
dass
vielleicht
die
Manhunter auch,
ist?
Warum nicht? Ne? Also ich muss da immer Grüße an Helmut immer sagen, wenn Figuren, die eigentlich nur Nebencharaktere sind, immer wieder auftauchen, dann hat das immer was zu bedeuten. Ne? Das ist immer so. Und das ist bei ihr halt auch so. Die hat ja eigentlich keine große Aufgabe, aber taucht
sagen,
halt
ohne
immer
jetzt
auf.
Irgendwie eine Schlüsselrolle zu haben. Ich meine, bei der Sheriff, klar, die muss ja irgendwie immer eingebunden sein ins Ganze, aber sie ja eigentlich nicht. Und deswegen würde auch, sie hat einen Bezug auch zu diesem Sicherheitsdude mit der Range da, mit der riesigen. Deswegen, es würde schon Sinn ergeben, wenn vielleicht er sogar mehr weiß. Vielleicht weiß er sogar, dass sie eine Manhunt ist und möchte sie daher vielleicht auch ein bisschen beschützen und so. Vielleicht geht das irgendwie in so eine Richtung, könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend und ich finde es auch ganz angenehm, muss ich sagen, dafür, dass wir uns jetzt so entschieden haben, das blockweise zu machen, dass du halt immer zwei Folgen am Stück hast, weil man da halt auch mehr analysieren kann und Rückbezüge vielleicht auf die Folgen davor da machen kann oder vielleicht auch einen Ausblick geben kann, was dann halt noch so kommt. Also deswegen, das passt halt wirklich super. Also ich würde auch sagen, wer DC mag, Comic-Serien mag, der sollte da auf jeden Fall reingucken, weil die halt auch einfach mal wieder einen frischen Ansatz hat, auf jeden Fall, genau. Ne? Deswegen würde ich einfach mal pauschal sagen, mach mal eine Schleife drum um diese Episode für die ersten zwei Folgen. Wie gesagt, ja, HBO Max könnte sie gucken und wir hören uns dann quasi in zwei Wochen dann mit den Folgen 3 und 4 wieder. Also wenn ihr die Folge hört, kommt die dritte Karte raus, glaube ich. Ne? Ist ja immer montags der Release, also in den USA sonntags, bei uns montags. Und und dann könnt ihr auch gerne bei Thorsten natürlich im Szenerie-Podcast am Mittwoch in die Folge reinhören. Was kommt bei dir?
Wenn die Folge hier Montag kommt, kommt Mittwoch auch passend HBO House of the Dragon. Wir werden in der Hauptfolge ein bisschen darüber reden, wie war für uns die dritte Staffel House of the Dragon, geben nochmal ein bisschen Recap, reden über andere Game of Thrones Projekte zusammen mit dem Gizmo, dass, wenn die Folge hier rauskommt, ja schon ein Special am Sonntag rausgekommen ist, plus Gewinnspiel, um so viel Werbung zu machen. Genau, darum geht's bei mir nächste Woche, ja.
Ja, also da guck da gerne bei Thorsten rein. Ich werde alle Links zum Podcast und zu deinem Instagram und so, oder wie sagt man so schön, zu deinen Socials werde ich alle in die Shownotes verlinken.
Schön, ja.
Super. Und dann immer, man muss ja immer diesen YouTube-Satz bringen, liken, teilen, abonnieren. Ne?
Das ist das Wichtigste. Wie ich immer sage, das ist die Indie-Währung, in der wir bezahlt werden. Oder
ja,
nicht?
So sieht's aus. Und wie gesagt, schaut da gerne bei Thorsten vorbei. Auch noch in die alten Folgen übrigens. Gibt's viele auch schöne Evergreen-Folgen.
Wo Marco auch schon öfter zu Gast war, könnt ihr gerne auch reinhören. Deswegen, ja. Ein, zwei sehr, sehr gute Folgen. Deswegen
ja, passt das doch. Dann hören wir uns mit Lanterns in 2 Wochen wieder. Und nächste Woche. Lasst euch überraschen, kommt auch was Feines. In diesem Sinne, danke Thorsten und euch danke da draußen. Schaut Lanterns und schreibt vielleicht gerne in die Kommentare, wie ihr die ersten 2, 3 Folgen fandet. Und da können wir gerne ein bisschen drüber diskutieren, sei es bei Instagram oder natürlich auch bei YouTube oder Spotify. Könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit Lanterns. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Margo.